Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Im Jahr 1979 beschließen zwei Familien aus der DDR, dass sie raus wollen. Sie flüchten mit einem selbstgebauten Heißluftballon über die Grenze. Der Ballon, Marke Eigenbau, ist nicht nur wahnsinnig gefährlich, auch besteht die Gefahr, dass ihnen die Polizei auf die Schliche kommt und sie einsperrt. Der unbedingte Wille nach Freiheit lässt sie weitermachen, gigantische Risiken eingehen und schließlich mitgenommen, aber glücklich im Westen ankommen. Dies ist ihre Geschichte, geschildert von einem, der mit dabei war.
Günter Wetzel ist heute hier im Standard-Podcast. Herr Wetzel, Sie sind 1979 aus der DDR mit einem Heißluftballon in den Westen geflüchtet. Eine wirklich unfassbare Geschichte, die Sie da erlebt haben. Als Sie über dem Boden geschwebt sind, rund 2000 Meter in der Luft, gemeinsam mit Ihrer Familie und mit einer damals befreundeten Familie, was ging Ihnen da durch den Kopf?
Man muss sagen, von dem Augenblick, als es losging, schon die Vorbereitung zu dieser Flucht selbst, da haben wir, glaube ich, nur noch funktioniert. Wir waren so voll Adrenalin, da ist für Gefühle überhaupt kein Platz gewesen. Wir haben einfach nur wahrgenommen, was um uns herum passiert und haben dann das getan, was notwendig war. Und man kann sagen, das Ganze ging bis zur Landung und erst in dem Augenblick, in dem wir wieder am Boden waren, da war plötzlich diese Spannung weg und dann kam erst Angst und Erschöpfung auf. Und dann muss man dazu sagen, wir wussten ja nicht, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft. Und dann haben wir uns entschieden, wir gehen jetzt erstmal einfach in Richtung Süden. Wenn wir es geschafft haben, dann laufen wir von der Grenze weg. Wenn nicht, dann laufen wir an die Grenze rein, dann ist es wenigstens vorbei. Denn die hätten uns ja nicht erschossen, die hätten uns dort gefangen genommen. Denn während der Fahrt selbst haben sie mit Scheinwerfer nach uns geleuchtet. Die haben uns zwar nicht erreicht, aber es war klar, die haben uns gesehen. Und deswegen wollten wir das Ganze einfach beschleunigen, denn wenn wir es nicht geschafft hätten, dann hätten die uns sowieso gefunden. Und das wollten wir ganz einfach so schnell wie möglich hinter uns bringen.
Wir kommen zu dieser Stelle noch ausführlich, gehen wir jetzt allerdings einen Schritt zurück. Sie sind in der DDR gewesen, damals rund um Thüringen. Erzählen Sie uns bitte etwas über sich selbst, damit wir Sie besser kennenlernen. Wie sind Sie aufgewachsen? Wo genau? Wie hat sich Ihr Leben bis dahin eigentlich gestaltet, bis Sie beschlossen haben, tatsächlich gehen zu wollen?
Ich bin 1955 in Grobengereuth in Thüringen geboren. Grobengereuth ist ein kleines Dorf mit ca. 200 Einwohnern. Und ich denke mal, meine Kindheit zu der Zeit war nicht viel anders als die Kindheit im Westen auf dem Dorf. Man kann so sagen, wir hatten ein bisschen heile Welt. Der Krieg war seit über 10 Jahren vorbei. Kriegsschäden hatten wir keine, sodass wir dadurch nichts Negatives erfahren haben. Informationen waren zu der Zeit auch noch knapp. Wir hatten noch kein Internet, noch kein Smartphone, Computer, wie im Westen auch. Es gab ja nicht so viel. Hat uns als Kind auch nicht wirklich interessiert. Sodass ich eigentlich eine schöne, glückliche Kindheit hatte. Bin da auf dem Dorf aufgewachsen. Und 1974 habe ich geheiratet und bin nach Pößneck gezogen. Und durch diesen Umzug bedingt habe ich dann durch Zufall den Peter Strelzig kennengelernt. Weil Peter habe ich bis dahin eigentlich nur aus der Zeitung gekannt. Hans-Peter stärkt die Partei. Er war ein sehr aktives Parteimitglied. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit dem Peter über politisches Thema zu reden. Aber es hat sich dann so entwickelt, meine Frau hatte Westverwandte. Und die Frau von den Westverwandten kam selber aus Pößneck. Und die Familie Strelzig hatte früher Kontakt mit dieser Westverwandten. Und wenn die zu Besuch da waren, dann haben wir drei Männer, der Willi aus dem Westen, der Peter und ich, abends erst zusammengesessen. Und dann hat sich Peter mit dem Willi über politische Themen unterhalten. Und da habe ich gemerkt, er tickt ja gar nicht so, wie er sich in der Öffentlichkeit darstellt. Er hat einfach bei diesem ganzen Spiel nur mitgemacht, dass ich nicht mitmachen wollte. Es ging uns beiden, wie vielen anderen DDR-Bürgern auch, im Laufe der Jahre hat sich immer wieder mal der Gedanke entwickelt, dass wir das Land verlassen möchten. Und das ging vielen DDR-Bürgern so, behaupte ich einfach mal. Aber wir wussten natürlich, wie gefährlich das Ganze ist, sodass man den Gedanken dann immer wieder verdrängt hat. Er kam aber letztendlich trotzdem, wie bei vielen anderen, immer wieder. Die Frage ist, ob es jeder getan hätte. Denn eins war natürlich auch klar, wenn man illegal die DDR verlassen hat, musste man davon ausgehen, dass wir Verwandte, Bekannte, Verwandte nie mehr wiedersehen. Das Eigentum ist weg. Und das wollten manche nicht über sich ergehen lassen. Bloß für uns war klar, es ging um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann werden wir das auch tun. Wir haben uns dann das Leben in der DDR so angenehm wie möglich gestaltet. Wir sind uns von 1974, als wir uns kennengelernt haben, bis 1978 immer näher gekommen und haben uns sogar entschlossen, dann gemeinsam zu arbeiten. Peter war Elektrotechniker in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb. Ich war Berufskraftfahrer, aber handwerklich auch schon ziemlich gut vertraut mit allem. Und wir haben uns entschlossen, wir machen uns selbstständig 1978 als Elektriker. Wobei selbstständig machen war in der DDR nicht ohne weiteres möglich, denn private Betriebe wollte man nicht mehr haben. Es gab aber eine Gesetzeslücke. In der DDR war Feierabendarbeit offiziell erlaubt. Und es stand nirgends, wann Feierabendarbeit stattfinden kann. Und so haben wir dann ab März 78 Feierabendarbeit gemacht. Sogar in volkseigenen Betrieben sind auch von denen bezahlt worden als Feierabendarbeiter. Und so haben wir dann im März 78 das erste Mal zusammengearbeitet. Und zufällig kamen in dieser Woche wieder Westverwandte meiner Frau. Und diese Verwandte hatten mir immer wieder mal Zeitschriften mitgebracht aus dem Westen. Und diesmal eine Zeitschrift, da war ein Bericht drin über dieses alljährliche Ballonfahrertreffen in Albuquerque in New Mexico. Und da habe ich die vielen bunten Ballons gesehen und habe mir gedacht, kann doch gar nicht so schwierig sein. Einen großen Stoffsack, heiße Luft rein und man schwebt davon. Und mit dem Gedanken bin ich zu Peter gegangen. Auch er war der Meinung, dass das funktionieren könnte. Und dann haben wir uns entschlossen, wir werden das versuchen. Jetzt mussten wir nur unseren Frauen noch überzeugen, denen haben wir erklärt, wie sicher das Ganze ist. Wobei wir da ja nicht gelogen haben, wir waren selber überzeugt davon. Und die Frauen haben uns das abgenommen. Und so ist am 8. März 78 die Entscheidung gefallen, wir werden versuchen, mit dem Heißluftballon die DDR zu verlassen.
Ich würde trotzdem gerne noch einmal nachbauen, wie haben denn Ihre Frauen tatsächlich reagiert? Also ich würde mir vorstellen, wenn meine Frau in dieser Situation auf mich zukommen würde und sagen würde, Schatz, ich baue jetzt selbst einen Ballon und mit dem fliegen wir 2000 Meter in die Luft über die Grenze. Also ganz ehrlich, ich würde glaube ich sagen, hast du einen Vogel? Es tut mir leid, diese Formulierung.
Ja, wir wussten ja damals nicht, wie hoch wir mit dem Ballon fahren werden. Mhm. Und unsere Frauen hatten genauso den Wunsch, da rauszukommen. Es kommt auf die Situation drauf an. Man muss eins dazu sagen, wir haben ja mit gewissen Einschränkungen leben müssen. Wir konnten uns nicht so entwickeln, wie wir uns das vorgestellt haben, was für die Frauen auch zugetroffen hat. Dann kam bei meiner Frau noch dazu, sie ist damals bei Pflegeeltern aufgewachsen. Und die leibliche Tochter von der Pflegemutter, die war schon einiges älter, ist in 50er Jahren schon in den Westen gegangen. Und als wir damals geheiratet haben, war ihre Pflegemutter bereits Rentnerin und Rentner durften ja in den Westen. Und ihre Pflegemutter ist dann, als wir geheiratet haben, 1974, in den Westen gezogen zu ihrer Tochter, zu ihrer leiblichen Tochter. In den 80er Jahren hat ihre Pflegemutter Herzprobleme gekriegt und da wollte sie gern ihre Pflegemutter besuchen und hat die Genehmigung nicht bekommen. Und das war natürlich für sie der Anreiz, mit in den Westen zu gehen, weil sie dadurch wieder Kontakt zu ihrer Pflegemutter haben konnte. Und deswegen war es relativ leicht, sie von dieser ganzen Sache zu überzeugen. Und man darf nicht vergessen, wir waren damals 24. Und ich denke mal, in dem Alter hat man noch eine höhere Risikobereitschaft, als es heute der Fall ist. Außerdem kommt eine gewisse Blauäugigkeit dazu. Wir wussten ja noch gar nicht wirklich, worauf wir uns da einlassen. Und das hat natürlich die Sache noch unterstützt und damit konnten wir den Gedanken sehr schnell rüberbringen zu den Frauen.
Ich würde gerne noch ein bisschen die Situation, in der Sie sich befunden haben, besser verstehen. Ich habe gelesen, dass Ihr Vater, wie Sie glaube ich 5, 6 Jahre alt waren, selbst in den Westen gegangen ist. Und ich meine, Sie waren damals ein sehr kleines Kind, aber Sie haben aufgrund dessen vom Regime der SED Repressalien spüren müssen. Wie war das?
Genau. Die Eltern haben sich getrennt, was ja vorkommt. Mein Vater ist dann über die Grenze in den Westen gegangen. Wir hatten keinerlei Kontakt zu ihm. Ich habe das Ganze dann zu spüren gekriegt, als ich Jugendlicher war. Da muss ich auch ein bisschen zurückgehen. Ich habe damals relativ früh gesagt bekommen, dass ich die Schule baldmöglichst verlassen soll, um selber Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe dann mit 14 Jahren eine Lehre als Maurer angefangen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und habe auch da schon gemerkt, nach einem Jahr, das kann wohl nicht meine Zukunft sein. Und habe in der Abendschule dann die 10. Klasse nachgemacht. Als ich mit der Maurersausbildung fertig war, habe ich auch den Abschluss der 10. Klasse gehabt und wollte von da aus weitermachen. Wollte gern in der Abendschule noch die 12. Klasse nachholen und wollte gern Physik studieren. Und dann hieß es, die 12. Klasse können Sie schon nachmachen, aber einen Studienplatz kriegen Sie keinen. Weil der Vater im Westen ist und ich nicht bereit bin, die SED in die Partei einzutreten. Damit war das für mich ausgeschlossen, dass ich da irgendwie weiterkomme. Ich habe dann noch andere Sachen gehabt. Ich wollte gerne fliegen lernen. Ich wollte Fallschirm springen. Immer wieder kam der Einwand, der Vater sei Westen, sie gehen nicht in die Partei. Und da habe ich dann schon gemerkt, für mich ist da einfach Schluss. Ich komme nicht mehr weiter. Ich komme beruflich nicht weiter. Ich komme privat nicht weiter. Und ich wollte in meinem Leben ja noch ein bisschen was erreichen. Und das habe ich in der DDR nicht mehr für mich gesehen. Und das war eigentlich der Hauptantrieb, da rauszukommen.
Das System hat Ihnen also schon in sehr frühen Jahren vorgesetzt, Sie müssen zu 100% mitspielen. Wenn Sie das nicht tun, dann können Sie Ihre Zukunft eigentlich vergessen.
Genauso hat es ausgesehen. Ich war zwar jetzt kein Aufständiger, aber in meiner Akte lese ich, dass ich als politisch uninteressiert eingestuft war und damit für dieses System nicht irgendwo nützlich.
Über das sprechen wir noch, was da in diesen Akten drin gestanden ist. Da sind Sie erst viel später draufgekommen, was da über Sie geschrieben wurde. Da ging es Ihnen wie sehr vielen DDR-Bürgern nach der Wende. Kommen wir aber jetzt tatsächlich zum eigentlichen Thema, zu diesem Ballon. Sie haben dann beschlossen, nachdem Sie sich mit Ihrem damaligen Freund Peter zusammengesprochen haben und eben in einem Magazin mehrere Ballons gesehen haben, den ersten Ballon zu bauen. Der ist aber gescheitert. Warum?
Man muss sagen, wir hatten noch gar keine Ahnung vom Ballonbau. Und wir haben da einen Stoff benutzt, der völlig ungeeignet war. Das war Futterstoff aus dem Lederwerk, also sowas, was in den Taschen so mit reingenäht wird. Der Stoff war viel zu luftdurchlässig, sodass wir sehr bald gemerkt haben, dass wir das Ding nicht mal aufgeblasen kriegen. Im Nachhinein gesehen wäre er auch viel zu klein gewesen mit 1800 Kubikmeter, denn die Größe habe ich aufgrund der Bilder der Zeitung einfach nur geschätzt. Und damit wäre der Ballon ohnehin nicht geeignet gewesen für uns 8 Personen, damit aufzusteigen. Dann haben wir verschiedene Versuche mit diesem Ballon durchgeführt. Und beim letzten Versuch, wir hatten damals die Absicht, den Ballon aufzuhängen und ihn von unten zu befüllen, weil wir dachten, wir kriegen ihn dadurch schneller gefüllt. Das haben wir an einer Felswand in einem Steinbruch gemacht. Und während dieser Vorbereitung hat Peter plötzlich einen Schatten gesehen. Jetzt haben wir Panik gekriegt, dass uns vielleicht jemand beobachtet. Wir haben alles zusammengepackt, sind aus dem Steinbruch rausgefahren. Als wir draußen waren, haben wir angehalten, haben wir festgestellt, der Ballon hat 5 Meter aus den Anhänger hinten rausgehängt. Und die Zufahrtsstraße zum Steinbruch war eine Schotterstraße. Da können Sie sich vorstellen, wie der Ballon ausgesehen hat, er war völlig zerfetzt. Also war er zu nichts mehr zu gebrauchen. So, dann haben wir diesen Ballon vernichtet. Und dann habe ich mir überlegt, dass das mit dem Schätzen wohl keine gute Idee war. Und ich hatte zur Mathematik und Physik ja schon immer ganz guten Draht. Und dann habe ich den Ballon erstmal berechnet. Bin allerdings da von etwas falschen Zahlen ausgegangen. Ich habe damals angenommen, wir können den Ballon eine Temperatur erreichen, 80 Grad größer als die Außentemperatur. Und das Funktionsprinzip von Ballons beruht ja darauf, dass sich die Luftdichte bei Erwärmung verändert. Das heißt, Luft wird leichter, was ja sicherlich jedem bekannt ist. Und ich habe angenommen, bei einer Temperatur von 80 Grad würde das reichen, um diesen Ballon mit 2200 Kubikmeter in die Höhe zu bringen. Das war allerdings schon, naja, etwas zu optimistisch angenommen, das Ganze. Ich habe dann diesen Ballon aufgrund dieser Berechnung neu gebaut. Allerdings mussten wir jetzt auch noch einen Stoff verwenden, der luftundurchlässig war. Deswegen habe ich mir als nächstes noch ein Messgerät gebaut, um die Luftdurchlässigkeit von Stoff zu messen. Und habe damit 4 Stoffe herausgefunden, die für unseren Ballon geeignet waren. Es war Zeltnylon, Regenschirmseide, Taftstoff, das ist zwar ein Kleiderstoff, aber geeignet, und Bettinlet, was viele heute nicht mehr kennen. Das war ein sehr dichter, fester Stoff, den man früher in Betten verwendet hat. Wir hatten ja früher in den Betten nicht so Kunststofflocken wie heute, da waren Gänsefedern drin. Und dass diese Kiele von den Gänsefedern nicht durchstechen, gab es dieses Bettinlet, diesen festen Stoff. Der war zwar schwerer als die anderen, aber auch geeignet. So, mit diesem Wissen hat man jetzt die Voraussetzung, einen neuen Ballon zu bauen. Und sind jetzt als nächstes nach Leipzig gefahren ins Konsumentwarenhaus und haben dort den gesamten Stoff von 900 Quadratmeter für diesen Ballon mit 2200 Kubikmeter gekauft. Wir haben uns dort vorgestellt als Ingenieure vom Segelsportverein Hohenwarte. Wir waren keine Ingenieure und mit dem Segelsportverein hatten wir auch nichts zu tun. Aber das war denen egal. Haben allerdings bei diesem Kauf den ersten großen Fehler gemacht, der nie zum Tragen kam. Wir haben die Hälfte des Stoffes mit Scheck bezahlt. Dann wäre das Ganze natürlich nachvollziehbar gewesen. Aber wie gesagt, ist zum Glück in der Richtung nie was passiert. Und damit hat man die komplette Menge für diesen zweiten Ballon. Diesen zweiten Ballon habe ich dann auch wieder genäht und habe allerdings bei diesem Ballon dann die Nähmaschine umgebaut, denn das war so eine alte gusseiserne Nähmaschine aus den 30er Jahren. Es gab aber Nachsitze mit Motoren zu kaufen. Dann habe ich den Motor da eingebaut und dann konnte ich viel schneller nähen. Für den ersten Ballon, der kleiner war, habe ich 6 Wochen gebraucht. Für diesen Ballon habe ich es noch 5 Wochen gebraucht, weil ich ja schneller nähen konnte. Dann war der Ballon nach 5 Wochen fertig und da ist uns auch bewusst geworden, diesen Ballon einfach mit dem Brenner füllen, wie wir es gemacht haben. Das dauert zu lange, ist zu aufwendig. Wir brauchen ein Gebläse. Und jetzt muss mein Motorrad dran klappen. Ich hatte so eine 250er MZ ES mit 14 PS. Den Motor habe ich ausgebaut, habe alles weggeschnitten, was nicht notwendig war, und habe daraus das Gebläse gebaut. Übrigens in dem Zusammenhang kann ich vielleicht mal auf meine Website verweisen, www.ballonflucht.de. Da habe ich übrigens auch ein Bild von diesem Gebläse stehen, das wir da selber gebaut haben. So, und damit hatten wir jetzt gute Voraussetzungen, den Ballon zu betreiben. Haben als nächstes wieder einen Versuch durchgeführt auf der Waldlichtung. Der Ballon hat sich füllen lassen. Er stand hellleuchtend über uns. War einfach ein tolles Bild. Allerdings haben wir dann festgestellt, er trägt nicht mal uns zwei Männer. Und das Problem, das sich hier ergeben hat, das vielleicht manche kennen, wir haben damals so ein Gas verwendet, das heute auch als Haushaltsgas oder Campinggas oder Handwerkgas verwendet. Das war ein Flüssiggas. Und wenn man dieses Gas schnell aus den Gasflaschen entnimmt, dann fangen die an zu vereisen. Das kennt man vielleicht, wenn man so einen Handbrenner verwendet zum Gas abfackeln oder so und man betreibt in längerer Zeit, dass die Flaschen dann weiß werden. Denn dieses Flüssiggas muss ja erstmal in gasförmigen Zustand gebracht werden. Und bei dieser Umwandlung von flüssig zu gasförmig wird der Umwelt Wärme entzogen, das Ganze kühlt ab. Und damit ist die Brennerflamme immer kleiner geworden, sodass der Brenner nicht mehr ausgereicht hat, diese Temperaturdifferenz, die ich angenommen hatte, überhaupt zu erreichen. Wir haben dann noch verschiedene Versuche durchgeführt mit Benzinbrennern, was nicht funktioniert hat, sind dann aber wieder bei diesem Gasbrenner zum Schluss angekommen. Dann habe ich nochmal einen Versuch mit Peter gemeinsam durchgeführt auf einer Waldlichtung. Allerdings gab es jetzt die ersten persönlichen Differenzen zwischen Peter und mir. Er hat mittlerweile in seinem Familienkreis rum erzählt, was er vorhaben. Was mir als sehr gefährlich und unsicher erschien. Nicht nur für uns, auch für Familiengartenangehörigen von ihm. Außerdem bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass der Ballon, selbst wenn der Brenner richtig funktionieren würde, die Kraft nicht hat, uns 8 zu transportieren. Da habe ich mich entschlossen, mit meiner Familie aus dem Unternehmen auszusteigen. Peter war der Meinung, zu viert könnte es funktionieren. Er war übrigens auch der, der das Unternehmen zum überwiegenden Teil finanziert hat. Er hatte also dann die Absicht, mit seiner Familie gemeinsam weiterzumachen, hat ab diesem Augenblick dann seinen Sohn Frank mit einbezogen, der dann schon 15 Jahre alt war. Und ich hatte die glorreiche Idee, ich wollte mir ein Leichtflugzeug bauen. Musste aber dann nach einiger Zeit feststellen, es wird wohl schwierig, das Material dafür zu bekommen. Das sollte so die Art eines Ultraleichtflugzeugs sein, mit Aluminiumrohrgestellen. Und es war in der DDR nahezu unmöglich, so Aluminiumrohr aus hochfestem Aluminium zu kriegen. Trotzdem habe ich an diesem Konzept versucht, weiterzuarbeiten. Und Peter hat, wie schon gesagt, seinen Sohn Frank mit einbezogen. Und bei einem dieser ersten Versuche ist der Frank Strelzig über die Gasflaschen gestolpert. Die Gasflaschen sind umgefallen und plötzlich kam eine kräftige Flamme aus dem Brenner. Und dann haben sie das Problem erkannt, das Gas darf nicht in den Flaschen vergasen, das muss erstmal aus den Flaschen raus und muss außerhalb vergasen, dann kühlen die nicht ab. Und dann haben sie ein Gestell gebaut, haben die Flaschen verkehrt rum aufs Gestell und hatten damit das Problem gelöst. Der Ballon hat jetzt ausreichend Kraft gehabt, die 4 Personen zu heben. Und am 4. Juli 1979 haben sie dann auch versucht. Sie sind zu viert mit diesem Ballon aufgestiegen, haben allerdings Wolkenberührung bekommen. Und durch diese Wolkenberührung hat die Ballonhülle Feuchtigkeit aufgenommen, ist schwerer geworden. Und dann ging es wieder abwärts und sie sind noch in der DDR, allerdings im Sperrgebiet, das vor der Grenze war, gelandet und waren wieder am Boden. Sie haben es geschafft, unerkannt aus diesem Sperrgebiet wieder rauszukommen, konnten ihre ganze Ausrüstung wieder zusammenpacken und konnten unerkannt nach Hause fahren. Und der Ballon wurde allerdings nicht wie in dem Film, den Sie vielleicht kennen, Ballon, wurde nicht am nächsten Morgen gefunden. Der wurde das erste Mal gefunden eine Woche nach dem missglückten Versuch von einem ehemaligen Volkspolizist, der früher mal das Recht hatte, ins Sperrgebiet reinzugehen, zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr. Er ist aber trotzdem immer wieder rein ins Sperrgebiet, hat drinne Pilze gesucht. Er hat den Ballon liegen sehen. Er durfte es aber nicht melden, weil er gar nicht hätte dort sein dürfen. Deswegen hat er es für sich behalten. Und nochmal über eine Woche später, am 21. Juli, hatten dann die Jäger gefunden, der drinne jagen durfte. Und der hat es dann gemeldet. Und dann hat die Stasi am 21. Juli 1979 angefangen zu ermitteln. Der missglückte Versuch war übrigens am 4. Juli. Und am 21. Juli hat es die Stasi erfahren.
Ich finde, was es an dieser Stelle noch zu erwähnen gilt, ist ja die Tatsache, dass sie sich in einer Diktatur befunden haben. Das heißt, was sie getan haben, das war aus Sicht der DDR illegal. Sie galten eigentlich, oder hätte man sie erwischt, und nachher, nachdem sie im Westen angekommen sind, sie galten als ein Verräter des Systems. Es hätten Konsequenzen gespürt, wenn man sie erwischt hätten. Sie wären wahrscheinlich eingesperrt worden. Ihre Kinder, weiß man nicht, wann sie die jemals wiedergesehen hätten. War das damals ein Gedanke eigentlich auch von Ihnen?
Das war auf jeden Fall ein Gedanke. Wir sind zwar davon ausgegangen, dass mit dem Ballon nichts passieren kann, was allerdings gefährlich werden konnte, wenn es der Stasi erwischt hätte. Da waren wir uns schon bewusst drüber. Und wir hatten dazu einen Plan B. Auch da habe ich zwei Bilder auf meiner Website. Bin ich zu sehen neben der Nähmaschine. Außerdem halten wir den Ballon hoch. Und der den Ballon damit hochhält auf den Bildern, das ist der Westverwandte, über den ich den Peter Strelzig kennengelernt habe. Und den haben wir in die ganze Geschichte eingeweiht. Denn wir wussten, dass die Bundesregierung politische Gefangene freikauft. Und wir sind davon ausgegangen, in dem Augenblick, wenn es die Stasi erwischt hätte, wären wir ja einfach verschwunden. Und wenn diese Situation eingetreten wäre, dann sollte Willi über die Westmedien unsere Geschichte bekannt machen. Und damit wären wir am besten bekannt geworden als politische Gefangene. Und dieser Gefangenenfreikauf, das waren ja nicht Einzelgeschäfte, die haben ja im Jahr über 1000 Menschen verkauft. Die DDR hat ja richtig Menschenhandel betrieben. Die haben mit diesem Menschenhandel 3,4 Milliarden D-Mark eingenommen. Deswegen haben wir für uns die Situation ganz günstig eingeschätzt, wenn die uns erwischt hätten, dass wir auf diese Weise freigekauft werden. In dem Augenblick, in dem die uns eingesperrt hätten, wären unsere Kinder wahrscheinlich ins Heim gekommen oder zu einer anderen Familie. Aber wenn wir verkauft worden wären, dann hätte es eine Familienzusammenführung gegeben, dann wären die Kinder mitverkauft worden und damit wären wir alle wieder zusammen gewesen. Wobei ich es im Nachhinein sagen muss, ich bin froh, dass die Situation nie eingetreten ist, denn ich habe mittlerweile Menschen kennengelernt, die freigekauft wurden. Das war auch kein Spaß. Aber sie sind zumindest nach einiger Zeit wieder in Freiheit gekommen. Und das haben wir in Kauf genommen.
Man muss dazu sagen, dass die DDR ja schon damals als real existierender Sozialismus, den sie gepflegt haben, ja extrem auf Auslandsdevisen, also auf kapitalistische Währungen wie die deutsche D-Mark angewiesen waren und so eben ja auch tatsächlich Geld gemacht haben, um liquide zu bleiben, mit mehr oder weniger, wie Sie es ganz richtig sagen, mit Menschenhandel. Eine unfassbare Situation kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, mitten in Europa. Sie haben jetzt diesen abgestürzten zweiten Ballon. Sie wussten aufgrund des Fundes auch, dass Ihr Freund quasi abgestürzt ist. Sie haben sich dann entschlossen, einen dritten zu machen, weil ja auch auf einmal in der Zeitung gestanden ist, dass die Volkspolizei, also die Polizei des Regimes, nach jemandem sucht, der mit einem Ballon flüchten wollte. Also der dritte Ballon.
Genau, am 21. Juli hat die Stasi, wie gesagt, von unserer Geschichte erfahren. Und es hat sich dann auch sehr schnell rumgesprochen, dass im Grenzgebiet ein Ballon gefunden wurde. Im Buschfunk habe ich das schon zu hören bekommen. Und damit war klar, die Stasi weiß Bescheid. Am 23. Juli kam dann Peter zu mir, ob ich nochmal mitmachen würde. Denn das Ganze war natürlich ein Gemeinschaftsprojekt. Er war der, der es überwiegend finanziert hat. Ich war der, der den Ballon oder die Ballons konstruiert und gebaut hat. Das wäre nur gemeinsam gegangen. Und wir haben natürlich viele Arbeiten auch gemeinsam durchgeführt, aber der Ballon war halt ausschließlich mein Werk. Und dann habe ich mir überlegt oder bin zur Erkenntnis gekommen, dass das mit dem Flugzeug doch schwieriger wird, als ich mir das vorgestellt habe. Der Ballon hat funktioniert, er müsste nur groß genug sein. Deswegen habe ich mich als nächstes hingesetzt, habe den Ballon nochmal neu berechnet, bin aber jetzt nur von einer Temperatur von 40 Grad ausgegangen. Wie gesagt, beim ersten waren sie 80 Grad höher, diesmal nur 40 Grad. Das erschien mir als realistischer. Und bin jetzt auf einen Ballon gekommen in der Größe von 4200 Kubikmeter. Das war übrigens 1979 der größte Ballon Europas. Zu der Zeit war Ballonfahren in Europa noch nicht so populär. In den USA hat es schon größere gegeben, aber unsere war tatsächlich in Europa der größte Ballon. Ja, damit war für mich klar, wir brauchen 1245 Quadratmeter Stoff. Das Ganze ist realistisch. Und habe mich deswegen dann nach kurzer Zeit entschlossen, wieder mitzumachen bei diesem Unternehmen. Habe das mit dem Flugzeug einfach stehen lassen, weil ich davon ausgegangen bin, das wäre wahrscheinlich sowieso nichts geworden. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin mittlerweile selber 32 Jahre geflogen, war 20 Jahre Fluglehrer. Ich weiß halt, was es bedeutet, ein Flugzeug zu fliegen. Mit dem Wissen von heute ist mir klar, das wäre damals wahrscheinlich nichts geworden. Gut, wir haben also uns entschlossen, wieder mitzumachen. Und jetzt war nur die Frage der Zeit. Denn als ich mich im August 78 von Peter getrennt habe, habe ich ja nicht mehr mit selbstständig gearbeitet. Ich habe wieder als Kraftfahrer angefangen und war den ganzen Tag mit dem LKW unterwegs. Deswegen bin ich kurz nach der Entscheidung zu meinem Hausarzt und habe mich wegen Magenschmerzen 2 Wochen krank schreiben lassen. Außerdem habe ich mir im Anschluss daran nochmal 3 Wochen Urlaub geben lassen von meinem Arbeitgeber und damit standen uns letztendlich 5 Wochen zur Verfügung. Und das erschien mir durchaus realistisch, dass wir das in dieser Zeit schaffen können. An meinem ersten Krankheitstag bin ich dann mit Peter gemeinsam losgefahren. Wir haben Material eingekauft in der Woche vom 13. August, meine ich, war das. Und am 14. August war in der Zeitschrift ein Bericht drin, die VP, also die Volkspolizei, bittet um Mithilfe. Nach der Begehung einer schweren Straftat wurden vom Täter die nachfolgenden abgebildeten Gegenstände zurückgelassen. Das war ein Barometer, was viele hatten. Eine Wasserpumpenzange, Taschenuhr, Taschenmesser, also Sachen, die alle Menschen hatten. Wir sind also davon ausgegangen, da weiß niemand, worum es geht. Denn es stand ja nur da bei einer Straftat. Stand nicht dabei, worum es tatsächlich ging. Deswegen haben wir angenommen, wenn die was in der Zeitung setzen, dann wissen die schon mal nichts und die wollen uns damit unter Druck setzen. Denn wir wussten sehr wohl, worum es bei diesen Gegenständen geht. Und das hat natürlich für uns bedeutet, wir müssen jetzt Gas geben. In dieser ersten Woche, wie gesagt, bin ich mit Peter gemeinsam losgefahren. Wir haben Material eingekauft. Nach dieser Woche bin ich dann zu Hause geblieben und habe mit dem Nähen angefangen. Und dann ist Peter mit seiner oder mit meiner Frau losgefahren, um Material zu beschaffen. Diesmal ging es durch die ganze DDR. Denn es war klar, die Stasi sucht nach uns. Dann ist nur noch meterweise Stoff eingekauft worden. Es ging bis hoch Rostock, Schwerin, Bautzen, Görlitz. In jeder Stadt, wo Stoffgeschäft zu erwarten war, haben sie ein paar Meter Stoff gekauft. Und ich saß daheim und habe genäht.
Moment, lassen Sie mich da ganz kurz nachfragen. Sie haben diese Stoffteile, also einzeln in kleinen Mengen gekauft, damit nirgends auffällt, aha, die und diese Person kauft so und so viel Stoff, die könnte damit etwas vorhaben. Verstehe ich das richtig?
Genau so war es. Mhm. Wir wollten einfach vermeiden, dass es auffällt, dass wir große Mengen Stoff kaufen. Wobei wir haben trotzdem noch große Mengen gekauft. So 50, 60 Meter waren durchaus dabei, solche Stücke. Aber es waren ja die vier verschiedenen Stoffe. Und wir dachten, wenn wir da mal haben wir Zeltnylon, mal haben wir Regenschirmseide, dann mal einen Taftstoff, dann mal Bettinlett, dass das dadurch nicht auffällt, was ja zum Glück auch so war. Und so sind eben jeden Tag einige Meter Stoff bei mir angekommen. Und ich habe sie dann zusammengenäht und die anderen sind losgefahren, haben wieder neuen Stoff geschafft. Und das Ganze hat sich jetzt 4 Wochen hingezogen. Der letzte Urlaubstag war der 14. September. Es war regnerisch, es hat gestürmt. War überhaupt nicht dran zu denken, dass wir mit dem Ballon aufsteigen können. Deswegen bin ich am 14. September zu meinem Arbeitgeber, habe mir für Montag, das war der 17. September, schon den Fahrauftrag abgeholt. Ich hätte also Montag wieder arbeiten müssen. Habe trotzdem an diesem Freitag weitergenäht, bis in den Samstag hinein, auch am Samstagmorgen. Und Samstag früh kam vom Segelflugwetter Bericht vom Bayerischen Rundfunk die Information, dass Samstag gegen Mittag diese Schlechtwetterfront durchgezogen sein wird, dass wir eine sogenannte Rückseitenwetterlage kriegen nach dieser Schlechtwetterfront. Und wir wussten, Rückseitenwetterlagen sind meist relativ stabile Wetterlagen. Angekündigt war Höhenwind 50 Stundenkilometer aus dem Nord, Bodenwind nahezu null. Und das war ideal für unser Vorhaben, denn wir mussten ja, das heißt zwar von Ost nach West, aber wir mussten ja vom Norden in den Süden fahren, weil die Grenze ja da anders verläuft im unteren Bereich. So, und das war natürlich ideal. Deswegen habe ich an diesem Samstag nochmal richtig Gas gegeben und habe bis abends um 10 an dem Ballon gearbeitet und der war abends um 10 fertig. Und es war klar, so eine ideale Wetterlage, wie wir da hatten, kriegt man nie wieder. Das hieß, wir hatten keine Zeit, den Ballon noch in irgendeiner Form zu testen. Wir mussten es sofort versuchen, mit diesem Ballon aufzusteigen. Und wie gesagt, Samstagabend um 10 war ich fertig. Ja, dann haben wir das Ganze noch ein bisschen vorbereitet. Die Frauen haben die Wohnung in Ordnung gebracht und Mitternacht ging es dann los und wir sind losgefahren. Peter mit seinem Wartburg hat seine Frau mitgenommen, seinen jüngsten Sohn mit 11 Jahren, außerdem meine Frau und meine 2 Söhne mit 2 und 5 Jahren. Damit war das Auto voll und das Einzige, was mir geblieben ist, war mein Moped. Denn ich hatte auch einen Wartburg, den habe ich aber vorher zerlegt, weil wir noch Geld gebraucht haben. Da habe ich Motor, Rahmen und Betriebe verkauft. Mein Motorrad habe ich zerlegt fürs Gebläse und dann blieb mir nur dieses Jawa Mustang übrig. Das war so ein Moped aus der Tschechoslowakei. So, und ich bin dann mit dem Frank zusammen mit dem Jawa Mustang gefolgt. Diese Jawa Motoren hatten dann ein bisschen eine Krankheit. Wenn die heiß geworden sind, sind sie gerne mal stehen geblieben. Und das ist mir dann während dieser Fahrt 3-mal passiert. Die mit dem Wartburg waren um 12:30 schon auf der Waldlichtung. Wir sind um 12:45 erst da gewesen. Die wollten schon umkehren, weil sie dachten, die haben uns irgendwie erwischt. Aber sie haben zum Glück abgewartet, sodass wir nachts um 12:45 alle gemeinsam auf der Waldlichtung waren. Es war eine mondhelle Nacht und jetzt haben wir erstmal auf einer Ecke der Waldlichtung abgewartet und haben beobachtet, ob uns vielleicht jemand gefolgt ist. Denn man hat durch diese Mondhelligkeit alles sehr schön erkannt. Es ist niemand gekommen und um 13:30 ging es dann los. Wir sind in die Mitte der Waldlichtung gefahren, haben den Ballon ausgebreitet. Dann habe ich mich um das Gebläse gekümmert. Peter hat sich um den Brenner gekümmert. Und dann haben wir diesen Ballon gleichzeitig mit dem Gebläse und dem Brenner gefüllt. Und es hat keine 10 Minuten gedauert, stand dieser Ballon hellischend über uns und war abfahrtbereit. Das waren meine 2 Söhne noch im Auto, die haben da geschlafen. Der 2-Jährige oder 5-Jährige, die haben gar nichts mitgekriegt. Die Frauen sind losgelaufen, haben meine 2 Söhne aus dem Auto geholt, sind zurückgekommen, haben sich jeweils ins Eck von dieser Gondel gesetzt. Die 2 großen Söhne von Strelzis haben sich jeweils in der Ecke gesetzt und wir 2 Männer haben uns reingestellt. Damit waren wir abfahrtbereit. Und wir hatten jetzt eine klare Aufgabenteilung. Peter kümmert sich um den Brenner, ich kümmere mich um die Navigation. Peter hat Gas gegeben, die Gondel hat abgehoben. Die hatten aber mit 4 Seilen am Boden verankert. Denn man darf nicht vergessen, dieser Ballon hatte eine riesige Angriffsfläche gehabt. Und um zu vermeiden, dass der Ballon abgetrieben wird vom Wind, hat man die Gondel am Boden verankert. So, es hing mal an den 4 Seilen fest. Jetzt haben wir die ersten 2 Seile diagonal gekappt. Dann hat sich aber die Kraft auf die 2 verbliebenen Seile übertragen. Die sollten auch noch gekappt werden. Und der Frank war vielleicht etwas zu langsam oder sein Messer hat nicht richtig gesessen. Jedenfalls wurde nur 1 Seil gekappt und die Gondel hing jetzt noch mit einem Seil am Boden verankert fest. Der Ballon hat natürlich kräftig nach oben gezogen und die Folge war, dass die Gondel zur Seite gekippt ist. Da unser Brenner aber starr auf der Gondel montiert war, ist auch der zur Seite gekippt und die Flamme ist in die Ballon geraten. Der Ballon hat's brennen angefangen. Ich habe mir gleich unser Feuerlöscher geschnappt. Das war so ein alter DDR-Tetralöscher, das ist ein Flüssigkeitslöscher gewesen, und habe den Ballon um die Flamme herum schön eingeweicht. Damit konnte die Flamme nicht weiterlaufen. Peter, der sich um Brenner gekümmert hat, hat natürlich gleich die Brennerflamme zurückgedreht, sodass das Ganze nicht weiter befeuert wurde. Und dann hat es die letzte Verankerung aus dem Boden gerissen. Die ist hochgeflogen, ist dem Frank strelzig gegen den Kopf geflogen. Der hat erst mal das Bluten angefangen. Gut, seine Mutter hat sich gleich darum gekümmert. Aber dadurch war die Gondel wieder frei und hat sich wieder ausgerichtet und der Brenner stand wieder an der Mitte von der Öffnung. Und jetzt hat Peter kräftig Gas gegeben und es ging zügig nach oben. Womit wir nicht gerechnet haben, der Ballon hat plötzlich angefangen, sich zu drehen. Da konnten wir uns keinen richtigen Reim drauf machen. Von Ballonfahrern habe ich die Vermutung bekommen, weil der Ballon ja gebrannt hatte, waren Löcher an der Seite drin, dass dort Warmluft ausgetreten ist und diese austretende Warmluft hat dazu geführt, dass sich der Ballon angefangen hat, sich zu drehen. Jetzt ging es drehend nach oben und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Peter hat sich um Brenner gekümmert, ich mich um die Navigation. So nachts navigieren im drehenden Ballon war natürlich schwierig. Wir haben damals angenommen, die Grenze ist beleuchtet, da kann es ja gar nicht so schwierig sein. Was wir nicht wussten, die Grenze war nicht beleuchtet. Und ich habe jetzt im Nachhinein erfahren von ehemaligen DDR-Grenzern, die Grenze war tatsächlich an manchen Stellen überhaupt nicht beleuchtet und die hatten Stellen mit Tarnbeleuchtung. Das heißt, da wurden die Scheinwerferstrahl waagerecht ausgestrahlt. Das war so abgeschirmt, dass der Lichtstrahl Boden nicht berührt hat. Die hätten zwar gesehen, wenn sich da drin jemand bewegt in dem Bereich, aber von oben war das Ganze dunkel. Dadurch haben wir die Grenze nicht erkannt. In einiger Entfernung habe ich einen großen beleuchteten Kreis gesehen. Da konnten wir uns denken, das kann nur der Grenzübergang in Rudolfstein sein. Das ist der Grenzübergang an der A9 zwischen München und Berlin. Das war auch sehr weit weg. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie wir diese Entfernung überhaupt überbrücken wollen, ob wir das überhaupt zeitmäßig schaffen. Plötzlich sind noch 3 Scheinwerferstrahlen auf uns zugekommen. Und damit war klar, die haben uns gesehen. Diese Scheinwerferstrahlen sind allerdings nach kurzer Zeit wieder ausgegangen. Und was allerdings auch ausgegangen ist, war unser Brenner. Wir dachten zuerst, naja, vielleicht ist das Gas zu kalt geworden, denn wir hatten mittlerweile minus 8 Grad. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir schon 2000 Meter hoch sind. So, dann haben wir nach einigen Versuchen festgestellt, das Gas ist nicht zu kalt, das Gas ist alle. Und dann ging es abwärts. Und wir sind jetzt aus 2000 Meter Höhe ohne Gas bis zum Boden gesunken. Wir hatten ein Riesenglück, dass nichts passiert ist. Denn ich habe von anderen Fällen gehört, da ist der Ballon dann zusammengeklappt wie so ein Schlauch und dann geht es senkrecht nach unten. Da hätten wir überhaupt keine Überlebenschance gehabt. Wir hatten das Glück, dass der Ballon offen geblieben ist und hat eine gewisse Fallschirmwirkung gezeigt. Es ging also zügig nach unten. Ich habe dann nach einer gewissen Zeit unseren Landescheinwerfer eingeschalten. Das war so ein umgebauter PKW-Fernscheinwerfer. Und habe aber nur um uns herum geleuchtet, um uns aufmerksam zu machen. Denn das war klar, das wird keine normale Landung. Dann habe ich im letzten Augenblick noch ein paar Baumwipfel uns durchsehen. Und dann hat es auch schon gekracht und wir waren am Boden. Und das war jetzt dieser Augenblick, den ich vorhin schon erwähnt habe. In dem Augenblick war diese Spannung weg, die wir während der Fahrt hatten. Und dann kam die Angst und die Erschöpfung auf. Und dann die Entscheidung, wir gehen jetzt einfach in Richtung Süden. Wenn wir es nicht geschafft haben, laufen wir der Grenze rein, dann ist es wenigstens vorbei. Denn da die Scheinwerfer eingeschaltet haben, war uns ja klar, die haben uns gesehen, die werden uns suchen und die finden uns sowieso. Und das wollten wir dann ganz einfach nur noch beschleunigen. Wir sind losmarschiert. Es war immer noch diese mondhelle Nacht. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, die Felder um uns herum waren relativ klein und es waren Gebüsche drumherum. Das war nicht unbedingt typisch für die DDR, denn da hat man Großflächen gehabt, Gebüsche hat man alle weggemacht. So, das war der erste Hinweis, es könnte geklappt haben. Dann sind wir zum Strommast gekommen. Da war ein Schild dran, Überlandwerk Naila. Und Überlandwerk war jetzt kein typischer DDR-Begriff. Und Naila haben wir auch nicht gekannt. Also schon wieder ein Hinweis, es könnte geklappt haben. In einiger Entfernung haben wir ein Gebäude gesehen. Dort sind wir hingegangen, haben aber jetzt schon auf dem Weg zu einem Gebäude unsere Frauen und Kinder in einem Gebüsch zurückgelassen. Und wir 2 Männer sind allein dorthin. Und bei dem Gebäude, es war ein Bauernhof, stand die Scheune zum Teil offen. Und in der Scheune stand der Fendt-Miststreuwagen. Und Fendt wussten wir, das kann nur der Westen sein. Wir sind aus der Scheune raus und auf diesem Landwirtschaftsweg kam uns langsam ein PKW entgegen, hat angehalten, hat auf Standlicht geschalten. Da haben wir am Kühlergrill vier Ringe gesehen. Und da war klar, das ist ein Audi. Dazu kam noch, es war ein Polizeiauto. So, damit waren wir uns natürlich schon sicher. Wir sind hingegangen, die haben die Scheiben runtergekurbelt und da kam von Peter die Frage, sind wir hier am Westen? Und die ganze Antwort, die kam natürlich, wo sonst? So, damit war jetzt endgültig klar, wir haben es geschafft. Ich hatte von Silvester eine Handleuchtkugel dabei. Das waren so kleine Leuchtkugeln, die man da handhalten konnte. Hab die losgeschossen. Das war für die Frauen das Signal, es ist alles in Ordnung. Jetzt sind die Frauen und die Kinder gerannt gekommen, haben gejubelt. Wir haben uns dort umarmt. Und jetzt war auch den Polizisten offenbar klar, dass alles in Ordnung ist. Jetzt sind die erst ausgestiegen. Was sie uns im Nachhinein erzählt haben, der im Beifahrersitz hatte schon eine Maschinenpistole rausgeholt. Denn man darf nicht vergessen, 70er Jahre, Zeit von RAF, von Terrorismus. Wenn da zwei so Gestalten nachts rumschleichen, was wollten die sich dabei denken? Wir hätten ja sonst was sein können. Die sind deswegen vorsichtig gewesen. Aber als die Frauen und die Kinder gerannt kamen, dann war ihnen offenbar klar, alles ist in Ordnung. Und dann sind sie auch ausgestiegen. Wir haben dort uns alle umarmt und haben uns gefreut, dass wir es geschafft haben und im Westen angekommen sind.
Was war das damals für ein Gefühl, dass sie es tatsächlich geschafft haben, diese Zeit hinter sich gelassen haben, dieses wirklich unfassbare Unterfangen geglückt ist, die Familie auch sicher angekommen ist? Was geht einem da durch den Kopf?
Man kann einfach nur sagen, wir waren glücklich. Und wir haben uns dort gleich wohlgefühlt. Die Polizisten haben als nächstes den Innendienst informiert. Der Innendienst wiederum hat das Rote Kreuz informiert, das Bayerische Rote Kreuz. Die sind mit Einsatzfahrzeugen gekommen und haben uns erstmal zur Polizeiwache gefahren. Auf dieser Polizeiwache wurden unsere Daten aufgenommen. Ich will es auch nicht als Verhör bezeichnen. Es war eine wirklich freundliche Atmosphäre. Die haben sich selber gefreut, dass wir es geschafft haben, aus der DDR dahin zu kommen. Es war übrigens Sonntag früh nach 3. Sie haben auch gleich den Bürgermeister von Neiler informiert. Der kam auch vorbei. Und wir hatten bereits am Sonntag früh 5 Wohnungen. Der Bürgermeister von Neiler hat uns gleich städtische Wohnung zur Miete angeboten, weil er offenbar erkannt hat, dass durch diese Geschichte die Stadt Neiler bekannt werden könnte. Was auch geklappt hat, es gab ja hinterher Berichte, da hieß es dann Hof bei Neiler und nicht umgedreht. So, dass wir da schon sehr freundlich empfangen wurden. Dann ging es von der Polizeistation weiter zum Rotkreuzheim. Dort waren schon Feldbetten vorbereitet, sodass wir uns niederlassen konnten. Das Lustige dabei, für diese Nacht waren Übungen gesagt und die dachten, wir sind die Übung. Deswegen wurde schon alles vorbereitet. Wir haben dann in diesem Rotkreuzheim noch den Morgen zugebracht, bis es hell geworden ist. Zufällig kam aus dem Nachbar der Metzger vorbei, der war Jäger. Der hat das Ganze mitgekriegt. Der ist gleich losgefahren in seine Metzgerei, hat Brotzeit geholt, sodass wir hier am Sonntagmorgen gleich mal fränkische Brotzeit zum Frühstück hatten.
Ja, willkommen im Westen.
Ja, allerdings habe ich jetzt starke Schmerzen in der rechten Wade bekommen. Und für mich ging es jetzt erstmal ins Krankenhaus. Und da wurde festgestellt, ich habe mein Muskelfaserriss zugezogen, mein Bein wurde eingegipst und ich habe die nächste Woche erstmal im Krankenhaus zugebracht. Die anderen sind zum Landeplatz, denn das technische Hilfswerk war beauftragt, den Ballon zusammenzupacken und nach Neiler zu bringen. Und da sind dann schon Menschenmassen gekommen, da waren hunderte Leute, die zugeschaut haben, was da los ist. Unter anderem sind auch die Medien gekommen und Peter hat jetzt mit der Zeitschrift Stern einen Exklusivvertrag abgeschlossen. Und das ist der eigentlich für mich ärgerliche Teil und hat die Geschichte dann so dargestellt, dass er der Initiator und Erbauer des Ballons war. Ich war ja nicht greifbar, ich lag im Krankenhaus. Und so hat sich von Anfang die Geschichte so dargestellt, dass diese Ballongeschichte Peter seine Geschichte ist. Damit war es eigentlich meine Idee und den Bauer, wie gesagt, der 3 Ballons habe ich ja vorgenommen, sodass sich das Ganze dann ein bisschen in eine falsche Richtung entwickelt hat. Ich war ja dieser ganzen Woche nirgends zu sehen oder zu sprechen. Und die anderen sind dann ins Hotel gebracht worden und haben ab diesem Zeitpunkt für die nächsten 4 Wochen im Hotel gelebt. Ich bin nach einer Woche auch noch mit dazugekommen, sodass wir die ersten 4 Wochen im Hotel waren. Dadurch, dass wir mit dem Stern Exklusivvertrag hatten, sind wir auch zu etwas Geld gekommen. Wohnung hatte uns der Bürgermeister ja schon zugesichert, sondern dass wir nach den 4 Wochen aus dem Hotel ausziehen konnten und in unsere eigenen Wohnungen einziehen, sodass wir da schon mal gut untergebracht waren. Wir haben zwar dann bis zum Jahresende noch mit den Medien zusammen verbracht, zum großen Teil. Und zum Ende des Jahres bin ich dann aus diesem Mädchengeschehen ausgetreten, denn ich bin ja nicht in den Westen gegangen, um dann mit den Mädchen rumzutun. Ich wollte mir ein neues Leben aufbauen und habe das dann ab Januar 18 auch geschafft und konnte mir im Westen ein komplett neues Leben aufbauen und habe dann gelebt wie jeder andere Westenbürger auch.
Diese Geschichte, die Sie erzählen, diese Freude, die Sie verspürt haben, als Sie über die Grenze gekommen sind, diese Freude ist 10 Jahre nach ihrer wirklich beeindruckenden Flucht ja eigentlich so gut wie allen DDR-Bürgern gegangen, denn die Mauer ist 1989 gefallen. Das wissen Sie natürlich. Es gibt da eine Szene und ich bin mir zu 1000% sicher, dass Sie die kennen. Die spielt sich in Berlin ab. Da steht eine junge Frau vor einem Polizisten und keiner weiß so genau, darf man jetzt in den Westen, darf man jetzt zu seiner Familie und seinen Freunden, darf man in die Freiheit. Und sie fragt diesen Polizisten, ob sie jetzt rüber darf. Darf sie jetzt zu ihrer, ich glaube, ihre kranke Mutter besuchen? Und dieser Polizist nickt einfach nur und sagt, ja, natürlich. Und diese Frau fällt dem Polizisten um die Arme und küsst ihn links und rechts und läuft in den Westen. Und es ist eine Szene, die, wenn ich sie beschreiben muss, obwohl ich damals noch nicht mal auf der Welt war, die mich heute noch bewegt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie das damals bewegt hat, als jemand, der selbst geflohen ist. Wie ging es Ihnen, als die Mauer gefallen ist?
Da muss man vielleicht auch dazu sagen, ich habe die Entwicklung in der DDR schon von etwas früher an verfolgt. Ich habe mitbekommen, die Geschichte mit Ungarn, dass da Menschen drüber sind. Ich habe mitbekommen, die Leute, die in der Botschaft in Prag waren, habe die Züge mitempfangen, die dann in den Westen gekommen sind, denn ich habe zu dieser Zeit in Hof gewohnt und da haben diese Züge ja Halt gemacht. Dadurch habe ich schon das Gefühl gehabt, es wird sich etwas tun und die Grenze wird wohl irgendwann fallen. Dass es dann so schnell ging, damit habe ich nicht gerechnet. Denn es war eine totale Überraschung, dass das so schnell gegangen ist. Und es war einfach das tollste Gefühl überhaupt, das miterleben zu dürfen, dass diese Mauer gefallen ist, dass diese Grenze gefallen ist und dass das Ganze friedlich abgelaufen ist. Denn ich glaube, dass das erste Ereignis dieser Art, das es überhaupt gegeben hat, das friedlich verlaufen ist. Und das war wohl das Beste, was uns überhaupt passieren konnte, dass wir wieder zu einem Land geworden sind, dass wieder alles zusammengekommen ist, was zusammengehört hat. Ich konnte 5 Tage später schon das erste Mal wieder zurückfahren in meine Heimat, habe meine Eltern besucht, habe Kontakt mit früheren Freunden und Bekannten aufgenommen. Und es war einfach eine absolut glückliche Zeit. Und ich bin froh, dass das eingetreten ist.
Sie haben dann nach der Wende rausgefunden, wie knapp es tatsächlich war. Sie hatten nämlich dann Einblick, so wie sehr viele DDR-Bürger, in ihre eigenen Stasi-Akten. Die wurden dann zur Verfügung gestellt. Da konnte man dann nachschauen, was die Staatssicherheit über einen zusammengetragen hat. Da sind sehr viele Menschen auf sehr viele fürchterliche Überwachungsmaßnahmen gekommen. Was haben Sie da über sich gefunden? Sie haben es vorher schon angeschnitten.
Also ich habe gleich nach der Wende, also im Mauerfall, Einsicht in die Stasi-Akte beantragt, habe auch dann 1993 Einsicht bekommen. Übrigens hat meine Stasi-Akte mittlerweile 2400 Seiten. Damals waren es gerade noch etwas über 2000, da sind immer noch mal Sachen dazugekommen. Und da konnte ich dann nachlesen. Wie dicht sie uns auf den Fersen waren, kann ich an meinem Teil der Akten nicht nachvollziehen. Der Leiter vom Stasi-Unterlagenarchiv in Gera zur damaligen Zeit, der hatte noch mehr Einsicht gehabt. Der hat festgestellt, dass die Stasi noch ca. 6 Tage gebraucht hätten sonst gehabt. Ob das jetzt wirklich 6 Tage waren, ich kann es nicht nachvollziehen mit dem, was ich habe, aber sie waren es offenbar sehr dicht auf den Fersen. Und die Spur waren die Medikamente, die die Doris Strelzig bei dem missglückten Versuch verloren hat. Denn das waren registrierte Medikamente und die hat die Stasi dann entsprechend auf die Spur gebracht. Gut, für uns gab es eigentlich nicht so viele Konsequenzen. Zum Glück muss ich sagen, was ich im Nachhinein gelesen habe, in Naila, wo wir gelebt haben, gab es 3 IMs, also 3 informelle Mitarbeiter der Stasi, die über uns berichtet haben und die im Westen über uns Gerüchte verbreitet haben. Das waren Westbürger, die von der Stasi gekauft waren. Und es ist ja bekannt, es hat ja im Westen tausende IMs gegeben. Alles Leute, die von der Stasi bezahlt wurden. So, diese IMs, die haben natürlich alles berichtet, was sie über uns erfahren konnten. Zum Teil hat es nicht gestimmt, zum Teil hat es gestimmt. Denn einer davon hat sogar in dem Autohaus gearbeitet, in dem ich gearbeitet habe. Und dadurch sind einige Sachen an der Stasi übermittelt worden, was ich dann noch nachlesen konnte in der Akte. Dann hat meine Frau ihrer Freundin immer wieder mal geschrieben, dass er Heimweh hat. Das hat natürlich die Stasi auch gelesen, denn die haben alle Briefe von uns gelesen. Ich habe alle Briefe, die gelaufen sind zwischen der DDR und uns, in meiner Stasi-Akte als Kopie. Denn die haben es geschafft, die Briefe zu öffnen, zu lesen und wieder richtig zuzumachen. Da haben die ihre Spezialisten gehabt. So, und sie hat geschrieben, dass er Heimweh hat. Und dann kam einige Zeit danach ein Rentner-Ehepaar bei uns zu Besuch, die angeblich auf der Durchreise waren von Pößneck nach Frankfurt. Da wäre Durchreise war sowieso Blödsinn. Und die haben uns erzählt, ja, wenn wir zurückkommen, kriegen wir unser Haus wieder, kriegen unsere Arbeitsplätze wieder. Da war schon klar, was die wollen, da haben wir sie rausgeschmissen. Die haben meiner Frau dann noch einen Brief übergeben von ihrer Freundin, in der ihre Freundin sie ermutigt hat, wieder zurückzukehren. Das hat sie natürlich auf Befehl der Stasi geschrieben. Gut, dann sind sie noch 2-3 Mal gekommen, als ich nicht zu Hause war, denn meine Frau war Hausfrau, ich war arbeiten. Und haben sie versucht, zurückzulocken. Beim 2. Mal haben wir dann allerdings die Kripo in den Hof informiert. Die haben sie dann abends in den Hof festgenommen. haben sie verhört und dann war der Spuk vorbei. Und das konnte ich dann in der Stasi-Akte nachlesen, dass die uns im Auftrag der Stasi zurücklocken sollten. Wobei mir das eigentlich schon klar war, so wie die geredet haben. Und dann gab es eine Geschichte, die mich natürlich schon betroffen hat. Ein DDR-Bürger, der eine Ungarin als Frau hat, der hat mich von Ungarn aus angerufen, wir können es doch in Ungarn mal treffen. Bloß für mich war Ostblock tabu. Ich wäre nie in Ostblock gefahren. Dann habe ich in meiner Stasi-Akte gelesen, dass er mich mal Auftrag der Stasi dorthin locken sollte und dass die mich dort gefangen genommen hätten. Und das war eigentlich so das Heftigste, was gewesen ist. Sonst musste man nicht mit irgendwelchen Problemen rechnen durch die Stasi.
Trotzdem, ich glaube, es reicht schon, oder? Dieses Gängeln selbst von Menschen, die eigentlich nicht mehr im Land leben, es ist unerträglich zum Anhören.
Natürlich, klar. Aber wir haben dann wirklich nicht so wirkliche Konsequenzen zu spüren bekommen. Und ich denke mir, das war zu der Zeit dann auch schon ruhiger. Es hat ja Fälle gegeben in 50er, Anfang 60er Jahre, wo angeblich Flüchtlinge getötet wurden oder durch Unfälle ums Leben gekommen, warum auch immer. Das war zu der Zeit, glaube ich, nicht mehr der Fall. Und ich denke mal, unsere Geschichte war so bekannt, dass die sich das gar nicht leisten konnten, noch irgendwas zu unternehmen. Denn es sollte eine gewisse Entspannung entstehen und das hätte die Entspannung natürlich stark gefährdet. Und deswegen mussten wir, glaube ich, nicht mit irgendwelchen größeren Konsequenzen rechnen und hatten da weitgehend unsere Ruhe.
Ich würde noch gern über einen allgemeinen Punkt sprechen. Sie sind aus der DDR geflüchtet mit einem Ballon, weil Sie es nicht ausgehalten haben. Sie wurden dann nachträglich gegängelt. Man muss dazu sagen, insgesamt sind rund 450 Menschen an der deutsch-deutschen Grenze von Grenzbeamten getötet worden. Ich glaube allein rund 160 in Berlin. Die sind teilweise grausamst erschossen worden. Da sind auch Teenager erschossen worden. Das heißt, das war eine Diktatur. Aber eine Diktatur, die in heutigen Zeiten doch immer wieder etwas verklärt wird als eine einfachere und bessere Zeit. Wie geht es Ihnen, wenn Ihnen jemand mit DDR-Verklärung begegnet?
Also ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür. Insbesondere dann nicht, wenn es Menschen sind, die DDR gar nicht miterlebt haben. Das habe ich ja oft genug schon erlebt. Menschen, die vielleicht gerade noch so in der DDR geboren wurden, aber von dem wirklichen Leben nichts mitbekommen haben. Und ich kann nicht verstehen, wie man auf den Gedanken kommt, das Ganze noch schön zu reden. Und ich habe mittlerweile mit mehreren Menschen zu tun gehabt, die mir geschrieben haben, die mich verurteilt haben, dass wir unsere Kinder in Gefahr gebracht haben. Das System war doch gar nicht so schlimm. Sie waren mal in Urlaub da und haben festgestellt, dass es auszuhalten ist. Also es ist unfassbar. Und selbst Menschen, die da gelebt haben, die wissen müssten, dass das Ganze Unrechtsstaat war, dass die bis heute immer noch das Ganze versuchen, schön zu reden, kann ich einfach nicht verstehen.
Herr Wetzel, Sie haben vorher schon angesprochen, dass Sie sich mit der Familie Strelzig dann auseinandergelebt hätten, dass da einige Dinge passiert sind. Ich würde das gerne verknüpfen mit einem aktuellen Werk, das ja Ihren Fall in der Populärkultur stark verbreitet hat, nämlich der Film 2018 Ballon. Bully Herbig hat dieses Drama verfilmt. Man muss sozusagen, es ist etwas dramatisierter, als es vielleicht in echt war. Also in diesem Film wird Ihr Ballon am Ende mit Stasi-Helikoptern verfolgt. Ich glaube, wenn ich es Ihnen so zugehört habe, das war nicht der Fall. Aber trotzdem, in diesem Film ist Peter Strelzig mehr oder weniger die Hauptfigur und auch die treibende Kraft. Hat Sie das eigentlich damals geärgert, wenn Sie sagen, eigentlich waren Sie die treibende Kraft?
Es hat mich natürlich geärgert, weil Peter hat ein wahnsinniges Geltungsbedürfnis gehabt und hat sich gerne in den Vordergrund gerückt und hat uns aus der Geschichte rausgedrängt. Wobei ich das Ganze gar nicht gleich wirklich wahrgenommen habe, denn ich habe mich ja ab Anfang 80 aus der ganzen Öffentlichkeit zurückgezogen und habe mich um meine Weiterentwicklung gekümmert. Habe mich 30 Jahre lang kaum noch mit diesem Thema befasst und konnte damit eigentlich ein angenehmes Leben führen. Und erst 2009, nach 30 Jahren, ich dachte, ich habe für mich soweit alles geschafft, ich blicke jetzt mal zurück. Dann habe ich erst mal gemerkt, wie sich das Ganze total in die verkehrte Richtung entwickeln hat und habe deswegen 2009 die Website geschrieben, in der ich die Geschichte richtig geschrieben habe. Interessant dabei ist, dass Peter Strelzig nie was dagegen gesagt hat. Denn das Ganze widerspricht ja eigentlich seiner Darstellung. Er hat nie was dagegen gesagt, dass ich da was Falsches darstelle. Nur mit seinem Sohn komme ich nicht mehr so richtig zusammen, weil er die Geschichte halt anders kennt, weil ihm alles anders erzählt wurde, wie es tatsächlich war. Und das finde ich eigentlich schade, dass wir auf diese Weise nicht mehr wirklich zusammenkommen. Denn es war letztendlich ein Gemeinschaftsprojekt und das betone ich immer wieder. Egal, ob es um Peter geht oder um den Rest seiner Familie, das war eine gemeinsame Geschichte, die wir durchgezogen haben. Und eigentlich wäre es Grund genug, da zusammenzuhalten im Nachhinein, weil es halt leider nicht passiert ist.
Herr Wetzel, vielleicht abschließend, diese Geschichte, die Sie mir gerade erzählt haben, unglaublich, also wirklich, also Wahnsinn. Was mich aber interessieren würde und vielleicht enden wir auf einer bisschen einer humorvollen Note, sind Sie eigentlich in Ihrem Leben danach je wieder in einen Ballon eingestiegen?
Ich habe mittlerweile 15 Ballonfahrten hinter mir als Gast. Ach, zumindest. Unsere mit eingehen, also 14 als Gast. Und ich bin nach wie vor begeistert vom Ballonfahren. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin ja auch 32 Jahre geflogen, war 20 Jahre Fluglehrer, war also mit der Fliegerei immer sehr eng verbunden und habe heute noch großen Spaß dran.
Herr Wetzel, vielen Dank, dass Sie mir diese Geschichte erzählt haben.
Sehr gern.
Und an dieser Stelle vielen Dank für das viele Feedback zu unserem neuen Format, wo wir auch abseits des täglichen Geschehens Interviews mit spannenden Leuten führen. Lassen Sie uns doch in den Kommentaren wissen, ob wir so etwas regelmäßig am Wochenende machen sollen. Und auch noch ein Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle, die Standard-Podcasts, die kann man im November nicht nur hören, sondern auch live dabei sein, und zwar auf der Buch Wien. Am 13. November in Edition Zukunft spricht dort Philipp Rahmer mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl über die Zukunft des Verkehrs. In CEO begrüßt Standard-Chefredakteur Gerold Riedmann am 15. November die Nini-Gründer Hayan und Ilan Molchow. Und am 16. November sprechen wir in Thema des Tages mit der langjährigen USA-Korrespondentin des ORFs Hannelore Veit darüber, ob die USA noch zu retten sind. Moderiert an dieser Stelle von meiner Wenigkeit. Alle Details und die Tickets bekommen Sie auf buchwien.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne. podcast@derstandard.at ist die Adresse. Ich bin Daniel Retschitzegger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.